Glaube ich, ja.
Wir machen heute mit der Vorlesung weiter. Mal gucken, ob ich es so schnell schaffe, wie ich es schaffen soll. Ihr habt gestern ein Beispiel gesehen, in dem ihr aus einer Basis, aus einer R-Basis vom R-Vektorraum der 2x2-Matrizen eine neue Basis gemacht habt, und zwar durch den großen Austauschsatz, indem ihr also in der Basis Vektoren rausgenommen habt, also Matrizen in dem Fall rausgenommen habt, andere Matrizen reingetan habt, und so habt ihr quasi aus einer Basis eine andere Basis gemacht. Und bei diesem Rumgetausche verändert sich natürlich die Anzahl der Elemente in der Basis die. Also wenn ich einen Vektor rausnehme aus der K-Basis und einen anderen Vektor reintue, dann bleibt die Anzahl natürlich gleich. Und das hat einen bestimmten Grund. Es ist also immer so, dass an K-Basen ein Vektorraum die gleiche Anzahl an Elementen haben. Und mit dem Satz wollen wir also einsteigen heute. Satz 3.14, es gelten wieder die Generalvoraussetzungen 2. Also es gelte die V2, wir haben also einen endlich erzeugten K-Vektorraum und wir haben jetzt eine Basis. Also seien B eine K-Basis von V und Betrag B ist gleich N. Das N ist natürlich eine natürliche Zahl oder 0. Also Element N 0. Also unsere K-Basis B hat N Elemente. Und jetzt können wir sagen, dass jede weitere K-Basis von V auch genauso viele Elemente hat. Also auch N Elemente. Also dann hat jede K-Basis von V genau N Elemente. Und was ganz praktisch ist, sobald wir eine linear unabhängige Teilmenge mit N Elementen haben, wissen wir sofort, dass das eine K-Basis ist. Also und jede linear unabhängige Teilmenge der Mächtigkeit n von V ist ein K-Basis. So, das wollen wir beweisen. Also erstmal wollen wir zeigen, dass jede K-Basis in V n Elemente hat. Das heißt, wir haben schon mal eine Basis B, die hat n Elemente. Und jetzt nehmen wir uns im Beweis eine weitere Basis her, die nennen wir C. Und dann müssen wir zeigen, dass die auch n Elemente hat. Also sei C eine weitere K-Basis von V. So, wir wissen, eine Basis ist immer eine linear unabhängige Menge. Das heißt, wir wissen schon mal über C, dass es eine linear unabhängige Menge ist. Dann ist C linear unabhängig. Das heißt also, dass wir den großen Austauschsatz von Steinitz benutzen können. Der sagt, wenn wir eine linear unabhängige Menge haben, können wir die zu einer Basis erweitern. Und zwar folgendermaßen, wir haben ja schon eine Basis B und jetzt gibt es also in B eine Teilmenge, die jetzt können wir A nennen, und wir können diese Teilmenge A aus B rausnehmen und diese linear unabhängige Menge C reinpacken. Und dann haben wir quasi eine neue Basis. Also mit dem dass Mächtigkeit von A gleich Mächtigkeit von C ist. Und wenn wir jetzt also aus unserer Basis B, von der wir schon wissen, dass es eine K-Basis ist, wenn wir da jetzt diese Teilmenge A rausnehmen und stattdessen die linear unabhängige Menge C reintauschen, dann erhalten wir wieder eine K-Basis. So dass da unten eine K-Basis von V ist. So, wo wollen wir hin? Wir wollen ja zeigen, dass die Menge C auch n Elemente hat, genauso wie die Menge B. Zunächst mal wissen wir, dass A und C die gleiche Mächtigkeit haben, und weil A eine Teilmenge von B ist, wissen wir also schon mal, dass die Mächtigkeit von A kleiner gleich der Mächtigkeit von B ist. Und somit ist auch die Mächtigkeit von C kleiner gleich der Mächtigkeit von B. Also wegen A Teilmenge B folgt Mächtigkeit von A. Mächtigkeit von A kleiner gleich Mächtigkeit von B. Die Mächtigkeit von A ist dieselbe wie die von C und B hat n Elemente. So, das heißt, wir wissen jetzt schon mal, dass C auf jeden Fall nicht mehr als n Elemente haben kann. Wir wollen ja zeigen, dass C genau n Elemente hat. Das heißt, jetzt machen wir das Ganze umgekehrt. Wir haben hier angenommen, dass C eine Basis ist. Wir wissen, dass die Menge B auch eine Basis ist, eine K-Basis. Das heißt, B ist eine linear unabhängige Menge. Und nach großem Austrittssatz können wir auch die Menge B in die K-Basis C reintauschen. Das meinst du quasi genau das gleiche, nur andersrum. Also da auch B linear unabhängig ist, können wir also diese Menge B in die K-Basis C reintauschen. Das heißt, es existiert nach großem Austauschsatz wieder eine Menge wo macht es mehr Sinn weiterzuschreiben? Was schreiben wir weiter? Die nennen wir jetzt mal D. Also eine Teilmenge von, ja?
Kannst du ein bisschen größer schreiben? Das ist von dir teilweise schon schwer zu lesen.
Ja, ich versuche es. Wenn ich wieder kleiner werde, Bescheid sagen. Existiert eine Teilmenge D von, so, wo wollten wir die jetzt haben? In. Deinen Faden verloren? Wo muss sie sein? Von C. Wir wollen ja jetzt die K-Basis B, von der wir ja wissen, dass sie linear unabhängig ist, weil jede K-Basis linear unabhängig ist, wollen wir in unsere Basis C reintauschen. Nach großem Austauschsatz funktioniert das, indem wir eine Teilmenge von C finden, die die gleiche Mächtigkeit hat wie die Menge, die wir reintauschen wollen, also die B. Existiert eine Menge D von C mit Mächtigkeit von D ist gleich Mächtigkeit von B. So dass, okay, jetzt machen wir es vollständig, im großen Austrittssatz steht ja drin, dass wenn ich jetzt also aus C diese Teilmenge D rausnehme und das mit B vereinige, dass das wieder eine K-Basis ist. Ja?
Was ich gerade nicht verstehe, also die Mächtigkeit von C ist ja die gleiche wie die Mächtigkeit von A und das ist kleiner gleich die Mächtigkeit von B.
Genau.
Wenn D jetzt aber eine Teilmenge von C ist, dann kann doch in meinem Kopf jetzt C nicht die gleiche Mächtigkeit haben wie B, wenn C doch kleiner ist als B.
Vielleicht klärt sich jetzt gleich auf, wir wollen ja genau zeigen, dass die also das hier und das hier zusammenfügen, dann sehen wir, die Mächtigkeit von C ist kleiner als die von B, also kleiner gleich n, und die Mächtigkeit von C ist aber auch größer gleich n. Also wir haben also Mächtigkeit von C. Einmal hatten wir hier, die ist kleiner gleich n. Und hier haben wir jetzt gesehen, die Mächtigkeit von C ist größer gleich n. Und das funktioniert nur, indem die Mächtigkeit von C genau gleich n ist. Also daraus folgt, jede K-Basis von V hat genau n Elemente. Und jetzt müssen wir noch den zweiten Teil zeigen, dass also jede linearunabhängige Teilmenge der Mächtigkeit n eine K-Basis ist. Ja, dafür nehmen wir uns mal eine beliebige linearunabhängige Teilmenge her mit der Mächtigkeit n. Wir nennen es m, also sei m eine beliebige linearunabhängige Teilmenge mit der Eigenschaft, dass also n genau n Elemente hat. Wir wollen jetzt zeigen, dass m eine K-Basis ist. Dafür machen wir einen Widerspruchsbeweis. Also wir nehmen jetzt das Gegenteil von dem an, was wir zeigen wollen. Wir nehmen also an, dass m keine K-Basis ist. Also angenommen, m sei keine K-Basis. Nach Satz 3.9 wisst ihr, dass jede K-Basis eine maximal linearunabhängige Menge ist. Und auch andersrum, jede maximal linearunabhängige Menge ist eine K-Basis. Wenn jetzt m keine K-Basis ist, nach unserer Annahme, ist es also auch keine maximal linearunabhängige Menge. Also mit Satz 3.9 ist dann m nicht maximal linear unabhängig. So, nicht maximal linear unabhängig heißt, es gibt also eine größere Menge, wo m vollkommen drin liegt, die immer noch linear unabhängig ist. Also das heißt, es existiert eine Menge L. Existiert eine Menge L, Teilmenge von V, die linear unabhängig ist. Ist und die m komplett enthält. Also und so, dass m eine echte Teilmenge von L ist. Eine maximallinear unabhängig war ja so definiert, dass es eben keine größere Menge gibt, die noch linear unabhängig ist. Und wenn sie jetzt, wenn unser m jetzt nicht maximallinear unabhängig ist, heißt es also, wir finden tatsächlich eine Menge, die echt größer ist sozusagen. Das heißt also, m liegt, ist echt enthalten in dieser Menge L und die ist aber immer noch linear unabhängig. So, jetzt machen wir das Ganze so, dass das L maximal linear unabhängig ist. Also wählen wir maximal linear unabhängig. So, dann wissen wir nach Satz 3.9, jede maximal linear unabhängige Teilmenge von V ist eine K-Basis. Wenn jetzt also unser L maximal linear unabhängig ist, folgt also mit 3.9, dass es eine K-Basis ist, und zwar mit mehr als n Elementen. Und da haben wir dann unseren Widerspruch. Also wählen wir L maximal linear unabhängig, so ist mit Satz 3.9 dann L eine Basis. Von V, mit mehr als n Elementen. Unsere Menge M hat ja schon n Elemente enthalten. M ist echt enthalten in L, das heißt L muss also mehr als n Elemente enthalten. L war maximal linear unabhängig, deswegen eine K-Basis. Das heißt, wir hätten jetzt eine Basis gefunden mit mehr als n Elementen. Nach dem, was wir aber vorhin gezeigt haben, hat jede K-Basis von V genau n Elemente. Es kann also keine geben, die mehr hat. Das heißt, wir haben also hier unseren Widerspruch. Und unsere Annahme muss also falsch gewesen sein. Wir haben ja angenommen, dass M keine K-Basis ist. Diese Annahme hat zu einem Widerspruch geführt. Das heißt, diese Annahme muss falsch gewesen sein. Also heißt es, M ist eine K-Basis. Und das wollten wir ja auch beweisen. Bei Fragen einfach reinrufen. Macht Frau Waldecker so ein Kästchen am Ende vom Beweis? Okay. Schade. So, dann kommen wir jetzt zu einer Definition. Und zwar zu einer ganz wichtigen. Wir haben ja jetzt festgestellt, dass jede K-Basis von einem Vektorraum V die gleiche Anzahl an Elementen hat. Das heißt, also diese Anzahl von Basisvektoren ist irgendwie charakteristisch für unseren Vektorraum. Deswegen bekommt diese Anzahl von Elementen in einer Basis jetzt einen extra Namen. Das ist nämlich die Dimension des Vektorraums. Also wir haben wieder Generalvoraussetzung 2. Also es gelte GV2, die nach 3.14 eindeutig bestimmte Anzahl ist, heißt V Thema. So, und diese Dimension kürzen wir jetzt ab mit folgender Schreibweise. Zugehörige Körper. Also wenn ihr in der Prüfung nach der Dimension gefragt werdet, dann antwortet ihr bitte mit dieser Definition und nicht irgendwie mit, ja, wir leben ja im Dreidimensionalen und es gibt ja auch 3D-Kino und so weiter und so fort. Okay, jetzt gucken wir uns ein paar Beispiele an. Ihr habt ja schon Vektorräume kennengelernt. Dann überlegen wir mal kurz, von ein paar Vektorräumen, die ihr schon kennt, wie die Dimension da aussieht, also wie groß die ist. Und zwar kennt ihr auch schon aus der Schule den Vektorraum R3 über den Körper R. So, wie groß ist die Dimension von dem Vektorraum R3? Kann ja mal jeder zeigen mit den Fingern. Genau, die ist 3. Ihr habt auch schon im Beispiel 3.8 habt ihr eine K-Basis vom Vektorraum R3, also eine R-Basis vom Vektorraum R3 gefunden. Da müsst ihr also nur im Beispiel 3.8 blättern, sehen, wie viele Vektoren stehen da drinnen. Das sind 3 Stück, also hat R3 über R die Dimension 3. Gut, dann wisst ihr nach Beispiel 2.27, wisst ihr, dass jeder Körper ein Vektorraum über sich selbst ist. Das heißt also, der Körper der reellen Zahlen R ist über sich selbst ein Vektorraum. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist davon die Dimension? Kann auch mal jeder zeigen. Warum wisst ihr denn schon so viel? Okay, richtig, die Dimension ist 1. Wie würde eine Basis aussehen von R? Genau, also Mengenklammer auf, 1, Mengenklammer zu. Geht auch Mengenklammer auf, 2, Mengenklammer zu? Ja, also ich kann quasi jede reelle Zahl da reinpacken. Außer 0. Genau, wenn ich 0 reinpacke, dann habe ich ja gar keine linear abhängige Menge. Nur mit der 0 wird es immer linear, andersrum. Mit der 0 wird es immer linear abhängig, wir wollen aber eine linear unabhängige Menge haben. Okay, dann können wir auch den Vektorraum R, aber als zugehörigen Körper müssen wir jetzt nicht R nehmen, wir könnten auch Q nehmen. Kann auch mal jeder zeigen, wie groß die Dimension jetzt in dem Fall wäre. Okay, ich sehe ein paar Finger, die eine 1 zeigen und ein paar Leute, die unendlich viele Finger zeigen. Also unendlich ist richtig. Mit 1 funktioniert es nicht. Also wenn wir jetzt die Menge nehmen, wo die Zahl 1 drin steht, kriegen wir damit über Q nicht die ganzen reellen Zahlen erzeugt. Weil das Problem ist ja, dass uns als Skalare stehen uns nur rationale Zahlen zur Verfügung. Das heißt, wir dürfen jetzt, wenn wir die Menge mit der 1 haben, dürfen wir diese 1 nur mit rationalen Zahlen multiplizieren. Also Linearkombination nur mit rationalen Zahlen quasi bilden. Und da kommen nur rationale Zahlen raus. Da kriegen wir also nicht sowas wie Pi und so weiter. Und das kann man jetzt nicht überlegen, egal wie viele, endlich viele Elemente ich da reinpacke, ich kriege es nie hin, dass diese Menge meinen kompletten R erzeugt, wenn ich als Körper eben nur Q zur Verfügung habe. Ich bräuchte also unendlich viele Elemente in einer Basis, damit ich den kompletten Vektorraum R erzeugen kann. Ja?
Wenn es umgekehrt wäre, dann wäre das 1, indem es immer Q von.
Was sagen die anderen? Lenz?
Geht nicht gut.
Weil?
Naja, weil wir mit Sachen für den Körper erzeugen können, die
mit Elementen aus R multipliziere, ist nicht gewährleistet, dass ich in Q bleibe. Also das gibt es gar nicht. Also Q ist gar kein Vektorraum über R. Dann hätten wir noch als Beispiel den Nullraum. Und zwar nehmen wir den Nullraum über die reellen Zahlen. Das heißt, das hier ist wirklich die echte Null, die ihr auch aus der Schule kennt. So, und wie groß wäre jetzt die Dimension? Wir müssen uns ja bei Dimensionen immer überlegen, wie sieht eine Basis aus, und dann müssen wir zählen, wie viele Elemente sind in der Basis drin. Steffi? Richtig? Was wäre eine Basis dann vom Nullraum? Es müsste ja jetzt eine Menge sein mit 0 Elementen. Und das ist? Genau, die leere Menge. Also die leere Menge wäre jetzt eine Basis vom Nullraum. Und man kann sich das eigentlich ziemlich schön überlegen. Also im Nullraum haben wir ja nur diese eine Zahl 0 drin. Das heißt, wenn ich jetzt eine Basis bilde, habe ich also nur zwei Möglichkeiten. Entweder in der Basis liegt dieses eine Element drin, was ich nur zur Verfügung habe, also die 0, oder in der Basis liegt gar nichts drin. Wenn ich die 0 da drin liegen habe, dann ist es keine linear unabhängige Menge, also kann das keine Basis sein. Heißt, meine zweite Möglichkeit ist, dass da nichts drin liegt. Dann hätte ich die leere Menge, die ist schon mal linear unabhängig, kann man sich mit der Definition überlegen. Und dann kann man sich noch überlegen, warum ist jetzt das Erzeugnis der leeren Menge der Nullraum? Und dann guckt man in die Definition rein von Erzeugnis. Erzeugnis heißt ja, man soll den Durchschnitt bilden über alle Teilräume, die diese Menge enthalten. Alle Teilräume enthalten diese Menge mit der Null. Bisschen zu laut. Alle Teilräume enthalten diese Menge mit der Null. Das heißt, wenn ich den Durchschnitt über alle Teilräume bilde, das ist insbesondere auch ein Teilraum, die Null, der Nullraum selber, kommt wieder der Nullraum raus. Also das Erzeugnis der leeren Menge ist tatsächlich dieser Nullraum. Okay. So, jetzt kommen wir zum nächsten Satz, 3.16. Das ist der sogenannte Basisergänzungssatz. Schon aus dem großen Austauschsatz. Zweite Aussage schreibe ich mal hier drüben hin. Und zwar, wenn wir jetzt einen K-Teilraum von V haben, also ist U K-Teilraum von V. Oh, fällt schon auf, ich habe ganz noch die Voraussetzung vergessen, aber das ist wieder GV2, also es gelte GV2. Das heißt, unser Vektorraum, unser K-Vektorraum ist endlich erzeugt. Und wenn wir dann einen K-Teilraum haben, dann ist dieser auch endlich erzeugt. So ist auch U endlich erzeugt. Weil UIK-Teilraum ist, gibt es natürlich auch eine Basis von U. Und wir können jede K-Basis von U kann zu einer K-Basis von V erweitert werden. Hat jede linearabhängige Teilmenge Zukunft als Trick sozusagen, wenn ihr von einer Menge überprüfen sollt, ob sie linear unabhängig oder abhängig ist. Wenn ihr die Dimension des Vektorraums kennt, zum Beispiel mal 2, wisst ihr die Dimension von 3, und ihr habt jetzt eine Menge da stehen mit 4 Elementen, also mit 4 Vektoren, wisst ihr sofort, die ist linear abhängig. Weil in der 3 kann es nur maximal 3 linear abhängige, also die maximale Anzahl von Elementen in einer Menge, die linear abhängig ist, ist 3 in R3. Das heißt, sobald ihr mehr Elemente in einer Menge habt, wisst ihr, die Menge ist linear abhängig. So, jede linear unabhängige Teilmenge von V hat höchstens n Elemente. U ist eine Teilmenge von V, das heißt auch jede linear unabhängige Teilmenge in U hat höchstens n Elemente. Also hat auch jede linear unabhängige Teilmenge von U Basis von U. eintauschen. Und das würde dann in dem Fall, könnten wir also gucken, okay, diese Menge kennen wir schon, von der wissen wir, dass sie eine Basis ist. Jetzt will ich aber aus dieser Menge eine Basis machen. Das heißt, ich tausche jetzt diese Vektoren in meine bekannte Basis rein. Nach dem Ausdruckssatz von Steins kann ich das jetzt nicht einfach beliebig machen. Ich kann jetzt also nicht einfach irgendeinen da aussuchen und den da reintauschen, sondern ich muss erst gucken, wenn ich den als Linearkombination in dieser Menge darstelle, bei welchen von diesen drei Vektoren steht dann in dieser Linearkombination keine Null davor. Und wenn keine Null davor steht, dann darf ich den also austauschen. Und dann könnte ich mir überlegen, okay, 1, 1, 0 kann ich schreiben, kann ich darstellen als Linearkombination in dieser Menge. Und zwar nehme ich den ersten hier ein halb mal und ziehe dann den zweiten ein halb mal ab. Also ein halb mal der hier, dann hätte ich ein halb 1, 0. Und in der ersten Komponente dann minus minus ein halb. Dann würde ich auch, stimmt das?
Ja.
Dann würde ich nämlich in der ersten Komponente 0 kriegen, in der zweiten Komponente bleibt die 1, weil da passiert nichts, in der letzten Komponente 0. Dann hätte ich also diesen Vektor. Das heißt, ich könnte den jetzt gegen einen von den beiden austauschen. Und dann suche ich mir den ersten heraus. Ich tausche also den gegen den. Und mit dem zweiten Vektor mache ich dann genauso. Ich stelle den zweiten Vektor hier 0, 3, 0 als Linearkombination in dieser Menge hier oben dar. Mit dem ausgetauschten Vektor. Und dann stelle ich fest, dass ich den hier gegen den zweiten tauschen kann. Gegen den dritten nicht, weil da würde eine 0 davor stehen. Den kann ich also nicht gebrauchen, wenn dann die Nachkommission für den Vektor 0, 3, 0 ist. Das heißt, ich dürfte den nur noch mit dem tauschen. Das heißt also, die Menge besteht aus den beiden Vektoren und dem letzten hier. Den habe ich ja nicht ausgewechselt, der bleibt also drin in meiner Basis. Also diese drei Vektoren, 1, 1, 0, 0, 3, 0, und 0, 0, minus 1, die bilden jetzt eine R-Basis von R2. Also kann ich meine Menge hier, 1, 1, 0, 0, 3, 0, durch diesen Vektor 0, 0, minus 1 zu einer Basis ergänzen.
Ja, ja, aber noch mal, 0, 3, 0, 1, 1, 1, 0.
Wie wir den jetzt da reintauschen? Ich kritzel es mal hier hin. Den habe ich ja schon reingetauscht. Also müsst ihr euch vorstellen, der steht schon da. Und jetzt müsste ich 0, 3, 0 mit dem darstellen. Das heißt, ich bräuchte den dreimal. Dreimal 1, 1, 0. Und dann müsste ich den auch dreimal nehmen. Richtig? Dann würde eine erste Komponente 3 plus 3 würde wegfallen. Und dann hätte ich den Vektor 0, 3, 0. Mit diesen beiden Vektoren dargestellt, das heißt, ich könnte den gegen den austauschen, weil vor minus 1, 0, 0 steht keine 0. Nach Ausdruckssatz darf ich immer, wenn da keine 0 davor steht, den damit austauschen. Klar? Okay. Ah, da ist ja noch ein freies Stück, okay. Oder ich wische jetzt mal die Tafel und ihr könnt ja noch da mal kurz überlegen, ob ich das austauschen kann. Das funktioniert nach den Sätzen, die wir vorhin gesehen haben. So, und jetzt wollen wir eine Basis für diesen Faktorraum V nach U haben. Das ist jetzt total cool. Wenn wir uns überlegen, wie V nach U nochmal aussieht, in V nach U liegen ja diese ganzen Nebenklassen drin, ne? U plus irgendein Vektor V, U plus irgendein Vektor W und so weiter. Das heißt also, in einer Basis von V nach U liegen jetzt also auch solche Dinger drin, ja? Also solche Nebenklassen U plus irgendein Vektor, U plus irgendein anderer Vektor. Jetzt haben wir ja hier schon Vektoren von V gegeben. Jetzt könnte man ja denken, okay, wenn ich jetzt die Nebenklassen mit diesen Vektoren bilde, also U plus B1, U plus B2, U plus B3 und so weiter bis U plus Bn, könnte man jetzt denken, dass das vielleicht eine Basis ist vom Faktorraum V nach U. Ist aber nicht ganz richtig, weil die ersten K-Vektoren von dieser Menge hier, also die 1 bis bk, die liegen ja selber in U, weil es ja eine Basis von U ist. Das heißt, wenn wir U plus B1 bilden, kommt wieder U raus. Habt ihr in der Übungsserie gezeigt. Wenn der Vektor U drin liegt und ich bilde jetzt die Nebenklasse drin, dann kommt wieder der Teilraum U raus. Also U plus B1 wäre U, U plus B2 wäre U und so weiter. Und im Faktorraum ist ja der Teilraum U das Nullelement, also der Nullvektor sozusagen. Und das heißt, diese ganzen Nullvektoren, also U, können wir vergessen für eine Basis. Wir wollen in der Basis einen Nullvektor drin haben. Das heißt also, wir fangen mit den Nebenklassen erst bei K plus 1 an. Also wir nehmen die Vektoren hier aus der Basis von V, die nicht mehr in U liegen. Das heißt also, wir bilden jetzt die Menge U plus BK plus 1. U plus BK plus 2 und so weiter bis zu U plus Bn. Da habe ich jetzt dann schon mal nicht mehr diesen Nullvektor drin, also U selbst liegt da nicht mehr drin. Und das ist tatsächlich eine K-Basis für den Faktorraum V nach U. Eine K-Basis von nach U. So, das Besondere sieht man jetzt, wenn man Elemente zählt, sieht man, dass folgender Zusammenhang gilt. Die Dimension von V über K ist gleich die Dimension von U über K plus die Dimension vom Faktorraum über K. Ja?
Ist das in der ersten Zeile oben U plus B K plus 1 oder ist das ein kleines B nochmal?
Das ist U plus und kleines, also U plus B und im Index steht K plus 1. Also K plus 1 steht komplett unten im Index. Frage beantwortet?
Ja. Ja.
Das ist also das K plus 1 Element in dieser Basis von V. So, das wollen wir beweisen. Die zweite Behauptung, also diese Dimensionsformel, folgt aus der ersten. Das heißt, wir zeigen jetzt erstmal nur, dass diese Menge überhaupt eine K-Basis im Faktorraum ist. Das heißt, wir müssen zwei Sachen zeigen: lineare Unabhängigkeit und dass es ein Erzeugungssystem ist. Wir fangen mit der linearen Unabhängigkeit an. So, dazu nehmen wir uns jetzt also Körperelemente her. Das hier sind von K plus 1 bis N. Diese Bs laufen von K plus 1 bis N, das heißt, meine Körperelemente, die nummeriere ich jetzt auch so durch. Also Lambda K plus 1 bis Lambda N. Und die wählen wir uns jetzt so, dass wir den Nullvektor als Linearkombination in dieser Menge darstellen. Nullvektor vom Faktorraum und das ist U selbst. Und jetzt wollen wir eine Linearkombination haben, also Lambda I und dann dieses, ich weiß nicht, wie ihr das genannt habt, natürlich von k plus 1 bis n. Also wir nehmen lambda k plus 1 mal das erste Ding hier, u plus b bk plus 1, bla bla bla, bis lambda n mal u plus bn. So, und jetzt wollen wir zeigen, dass es linear unabhängig ist, also dass diese ganzen Lambdas gleich 0 sein müssen. So. Das da hinten mit dem Kuller können wir ausrechnen, weil ihr habt den Kuller mal definiert, was es sein soll. Und zwar ist lambda i Kuller u plus bi, habt ihr definiert als u plus lambda mal bi. Und diese ganzen Nebenklassen plus gerechnet, nochmal zur Erinnerung, ich schreibe es erstmal hin, dann schreibe ich die Erinnerung hin. So, die Summe läuft wieder von k, i gleich k plus 1 bis n. Hier mal ein kurzes Testchen. Ihr wisst, wenn ihr zwei Nebenklassen habt, u plus a plus u plus b, dann kommt daraus u plus a plus b. Das haben wir jetzt hier angewendet. Hier werden ja ganz viele Nebenklassen geplust, also addiert. Das ist also dasselbe wie u plus und dann addiere ich die ganzen Körperelemente zusammen. Also das hier. So, jetzt habe ich hier stehen, u ist gleich u plus irgendein Element aus dem Körper. Das funktioniert nur, Martin?
Passt das so, dass da die Lambda die i wechselt?
Nee, das passt nicht.
Okay.
Danke. Lambda i, genau. So, jetzt steht hier, u ist gleich, ja?
Was ist das denn nochmal für die Dinge? Da ist die Summe lambda i mal u plus bi und dahinter ist nochmal was mit b.
Das hier?
Nein, nur mit dem Satzpunkt. Ganz schlecht, wenn der Satzpunkt.
Das da?
Ja, genau.
Ja, das ist ein Punkt, den mach ich mal weg. Das ist verwirrt. Okay. Einfach nur ein Punkt. Genau, also bitte reinrufen, wenn noch irgendwas komisch ist. Es wird nämlich jetzt alles ein bisschen Indexschlag. So, jetzt steht hier u ist gleich u plus irgendein Element. Das funktioniert nur, wenn das Element in u drin liegt. Also daraus folgt Summe lambda i bi 1 bis n. diesen Vektoren bk plus 1 bis bn dargestellt und einmal mit den Vektoren b1 bis bk. Das heißt, wir haben also zwei Darstellungen von u als Linearkombination in dieser Basis von v. Also haben wir zwei Darstellungen von U als Linearkombination in der linear unabhängigen Menge B1 bis Bn. So, im Lemma 3.4 steht drin, dass es nur eine einzige Möglichkeit gibt, einen Vektor als Linearkombination in einer Basis darzustellen. Das heißt also mit Lemma 3.4, es kann also nicht sein, dass wir zwei verschiedene Darstellungen haben in der gleichen Basis. Es funktioniert nur, wenn wir den Nullvektor haben, weil dann sind einfach die ganzen Körperelemente gleich Null. So, das geht also nur dann, wenn klein u der Nullvektor ist Delta 1 bis Delta n Binärkombinationen ist. Also Delta I mal BI, I gleich 1 bis N. So. Jetzt wissen wir, dass die ersten K-Vektoren in dieser Basis B1 bis Bn, die liegen in U. Beziehungsweise die bilden sogar eine Basis von U. Also wissen wir, dass die ersten K-Summanden hiervon in U liegen. Also wenn wir bis K gehen, dann liegen ja diese ganzen BIs in U drin. Deswegen liegt auch diese Linearkombination hier in U. Weil ja die Menge B1 bis BK eine Basis ist von U und somit also das Erzeugnis ganz U ergibt. Und daraus folgt jetzt, dass unsere Nebenklasse U plus V, die wir uns am Anfang hergenommen haben, ich mache es mal ausführlich. Erstmal haben wir gesagt, wir können V so schreiben, weil B1 bis Bn eine Basis von V ist. Also, Summe Delta BI I gleich 1 bis N. Jetzt wissen wir, dass die ersten K-Summanden in U drin liegen. Die werden quasi von dem U verschluckt, sozusagen. Und das ist dasselbe wie, wenn wir also dann hier ab K plus 1 summieren. Diese Summe hier von 1 bis n könnten wir ja aufteilen, einmal in die Summe von 1 bis k und dann bei k plus 1 weitermachen. Und das könnten wir dann umschreiben mit dieser Plusverknüpfung in den Faktorraum, könnten wir es umschreiben zu u plus die Summe von 1 bis k plus u plus die Summe von k plus 1 bis n. Und U plus die Summe von 1 bis K ergibt wieder U, weil die Summe von 1 bis K über diese Dinger da mit U liegen. Das heißt, da würde also nur U rauskommen, U plus die Summe von K plus 1 bis N. Und U plus U Kringel plus die Nebenklasse U plus, viel Spaß beim Anhören der Audiodatei. Müsst ihr wahrscheinlich ganz auf Stopp drücken. U Kringel plus U plus die Summe von K plus 1 bis N ergibt dann das, was hier steht. U plus die Summe von K plus 1 bis N. So. Wozu haben wir das jetzt gemacht? Das können wir jetzt wieder umschreiben zu dem hier. Also wir können das U jetzt wieder reinziehen durch die Definition von diesem Kringel plus im Faktorraum. Wenn man das rückwärts macht, dann ist es einleuchtender, wenn man sich das jetzt mal hinschreiben würde, die Summe ausschreiben würde und dann die Definition von dem Kringel plus anwendet, dann sieht man, dass man dann wieder hier drauf kommt. So, und dann können wir das noch umschreiben mit der Definition von diesem Puller, das also gleich dem hier. Ja, wenn ich das hier nämlich jetzt den Kuller wieder anwende, dann komme ich auf das hier. So, jetzt sehen wir also, dass wir dieses Element aus dem Faktorraum, diese Nebenklasse, Klasse U plus V als Linearkombination schreiben können in dieser Menge hier, von der wir ja zeigen wollen, dass sie eine Basis ist. So, also daraus folgt, ist eine oder ist als Linearkombination in dieser Menge U plus K plus 1 ist U plus Bn, also ich meine natürlich U plus Bk plus 1 bis U plus Bn, ist als Linearkombination in dieser Menge darstellbar. Und jetzt steht hier mit Lemma 231 sind wir fertig. Sind wir fertig? Lemma 231. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, was das ist. Wer weiß das? Lemma 231 sagt, okay, da steht nämlich genau drin, dass das Erzeugnis von einer Menge genau die Menge aller Vektoren ist, die als Linearkombination in der Menge darstellbar sind. Und wir wollten ja eben zeigen, dass diese Menge hier ein Erzeugnissystem ist von unserem Faktorraum. Jetzt haben wir also gezeigt, dass wir, dass es ein Erzeugnissystem ist mit diesem Lemma 231, wo der Zusammenhang zwischen erzeugendem System und Linearkombination, beziehungsweise Erzeugnis und Linearkombination drinsteht. So, dann schaffen wir es auf jeden Fall noch, das nächste Lemma anzuschreiben. So, ganz schnell. So, jetzt betreiben wir ein bisschen Sport und beweisen das in 5 Minuten. Ich schreibe es an, damit ihr es schon mal im Heft da habt, und ich sage dann Frau Waldecker, dass sie da noch.